Herzlich willkommen zurück zu Lust auf Zukunft, der Podcast mit Thomas Jung zur OB-Wahl in Baden-Baden. Ich bin Jessica Sander. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der letzten Folge ging es um Finanzen, um Zahlen, Verantwortung und um die ehrliche Frage, was können wir uns leisten, ohne die Stadt kaputt zu sparen? Und heute machen wir bewusst einen Schritt weg vom Taschenrechner hin zu dem, was eine Stadt im Innersten zusammenhält, Menschen, Alltag, Miteinander und zu dem, was am Ende darüber entscheidet, ob man sich hier wirklich zu Hause fühlt. Hallo Thomas.
Hallo Jessica.
Es gibt ja Themen, bei denen merkt man sofort, da geht dir das Herz noch ein bisschen weiter auf. Wenn du über Vereine sprichst, über Familien, über Ehrenamt, über dieses Wir halten zusammen, lass uns mal darüber sprechen. Was ist für dich das Herz von Baden-Baden?
Ich glaube, es gibt mehrere Herzen. Zum Beispiel in den Stadtteilen ist das ganz große Thema die Vereine. Und auf die müssen wir sehr aufpassen. Es gibt die Vereine, Sportvereine, mit zum Teil Hunderten von Mitgliedern, die laufen, die haben andere Probleme. Das fehlt an Plätzen, wo sie trainieren können oder Sportplatz oder wie auch immer. Wir müssen uns dieser Themen tatsächlich annehmen. Oder auch Räume für Begegnung. Ja, ich selbst war beim Sängerbund in Hauen-Eberstein. Die sind derzeit in der Grundschule wirklich in einem Kellerraum. Mag im Winter gehen, ist nicht attraktiv im Sommer. Die Leute sagen mir auch, hey, wenn wir die Proben hinter uns haben, wir wollen zusammensitzen, wir wollen was essen, wir wollen was trinken, das gehört ja mit dazu und nicht nur die Probe. So, Teppichboden geht nicht. Die Schule legt großen Wert darauf, dass es sauber bleibt, weil man auch kein Geld hat zu reinigen. Mhm. So, also muss man wieder in Gasthaus etc. pp. Da steckt wahnsinnig viel drin. Andere Vereine leiden massiv darunter, Nachwuchs zu finden. Nicht im sportlichen Bereich. Auch das müssen wir auf dem Schirm haben, weil die Vereine sind von den Stadtteilen und von den Ortschaften das Rückgrat. Ja, das gesellschaftliche Rückgrat. Wir müssen da wirklich aufpassen, dass das so bleibt. Ja. Anderes Thema, was mir entgegengebracht wurde. Die Vereine organisieren die Ortsfeste. Warum? Um auch ein bisschen Geld in die Kasse zu kriegen, um andere Dinge zu machen. Mhm. So. Ortsfeste heißt immense Auflagen wegen der Terrorvorgaben. Hohe Kosten, die entstehen. Hoher Aufwand durch Barrikaden, die ausgeliehen werden müssen, etc. pp. Und einige Vereine sind schon dazu übergegangen, nee, wir machen das Ortsfest nichts mehr, ist ein Riesenaufwand und bringt uns nichts und bringt auch kein Geld in unsere Kasse. Das heißt, da geht sehr viel Ortschaftsleben auch verloren und kaputt. Und ich glaube, da müssen wir einfach gegensteuern, dass wir Maßnahmen zur Sicherheit unternehmen, aber das Ding auch nicht übertreiben. Ja, so. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in Balk in der Ortsdurchfahrt ein Terroranschlag verübt. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. So, also wir müssen da wirklich wieder auf den Mars runter. Ich finde es Wahnsinn, mit welcher Leidenschaft die Vereine proben, üben, sich treffen, Spaß haben, Menschen zusammenkommen. Ich habe es bei Fasching erlebt in den verschiedenen Ortschaften, wo zum Teil 200-300 Menschen an so einer Fasnitz-Produktion beteiligt waren. Ich war fasziniert, was da in einer 5-Stunden-Show abgefahren wurde. Und das muss uns erhalten bleiben. Ich halte es für einen ganz großen gesellschaftlichen Punkt in Zeiten von Individualisierung, dass dieser Zusammenhalt bleibt, dieses Zusammenkommen, nicht in der virtuellen Welt, sondern in der normalen Welt. Vereine haben zum Teil Nachwuchsprobleme. Auch da müssen wir gucken, wie kriegen wir das in den Griff? Durch Zusammenarbeit vielleicht mit Schulen. Es gibt einen Bereich, der läuft gut. Das ist die Freiwillige Feuerwehr in allen Ortschaften. Also da höre ich pro Jahr bis zu 7% Steppkes, die Lust haben, in der Kinderuniform zur Feuerwehr zu gehen und bleiben dann auch dabei. Finde ich mega, ja, mega. Und da gibt's dann ganz andere Probleme, dass wir zwar über eine zentrale Feuerwehr- und Schutzunit in Baden-Baden reden, die für viel Geld gebaut werden soll, gebaut werden muss, das ist auch richtig, aber gleichzeitig die Feuerwehrhäuser in den Ortschaften, auch keine große Freude bereiten, weil sie einfach auch da sanierungsbedürftig sind. Da müssen wir halt aufpassen, dass da ein Ausgleich auch geschaffen wird. Also für mich insgesamt ein Riesenthema. Mich hat dieser Austausch wahnsinnig gefreut. Und ich weiß die Ansatzpunkte, auf was wir aufpassen müssen, sowohl im Rebland als auch in Sandweier, Hauen-Eberstein oder Balk oder auch Lichtental oder Oos.
Thomas, du bist thematisch schon mittendrin. Ich will nur mal einen kleinen Hinweis noch für unsere Hörerinnen und Hörer geben. Wir haben ja sehr viele Fragen bekommen, uns haben viele Fragen erreicht. Danke dafür. Und am Ende dieser Folge schauen wir gemeinsam nochmal auf diese Fragen und Thomas wird die natürlich beantworten. Mhm. Dann lass uns doch jetzt mal ins Eingemachte gehen. Und zwar, lass uns doch mit dem familienfreundlichen Baden-Baden starten. Wenn Eltern familienfreundlich sagen, meinen sie doch, es muss im Alltag funktionieren. Was heißt das für dich konkret? Wo würden Familien zuerst merken, dass sich etwas verändert, wenn du Oberbürgermeister bist?
Wir müssen dringend an zwei Stellen ran. Das eine sind die Kindergartengebühren. Da fordern ja jetzt im Landtagswahlkampf alle Parteien runter auf null. Kann man gut machen, weil im Kleingedruckten heißt es, und die Kommunen sollen alles stemmen. Die Kommunen werden sich freuen, weil viele Kommunen geht's wie Baden-Baden. Ja, geht gar nichts mehr. So. Gleichzeitig sage ich aber auch, wenn wir eine junge, attraktive Stadt sein wollen, dann müssen wir an dieser Schraube was ändern, weil es kann nicht sein, dass ein Elternteil nur noch arbeiten geht, um tatsächlich die Ganztageskinderbetreuung zu finanzieren. Und da haben mir viele junge Familien gesagt, dass es genau so ist. Deshalb trete ich dafür ein, die Gebühren, die derzeit bei ungefähr 1.000 Euro liegen, runter auf 500 Euro, wenn es irgendwie geht, dort einen Deckel einzuziehen. Schon das ist natürlich eine Forderung, da müssen wir gucken, ob es geht. Aber das muss das Ziel sein. Sonst gehen Menschen weg und suchen sich woanders eine Betätigung, um überhaupt das Thema Gebühren für die Kinder finanzieren zu können. Der zweite Punkt ist, tatsächlich, was mich auch umtreibt, sind die Kinderspielplätze. Denn im Winterhalbjahr war das nicht so schlimm, wenn die geschlossen waren, schlechtes Wetter und so weiter. Das fällt uns jetzt vor die Füße. März, April, wenn der Frühling kommt, die Sonne kommt raus und die Eltern gehen mit ihren Kindern. So. Es heißt zwar, da wurden Spielplätze geschlossen, die nicht so hoch frequentiert waren, aber es sind auch Ausflugsspielplätze. Zu schließen und rückzubauen ist einfach. Aber ich finde, wir müssen in einer kinderfreundlichen Umgebung leben, wenn wir junges Leben nach Baden-Baden holen möchten. Und deshalb trete ich dafür ein, dass wir schnellstmöglich diese Flächen wieder aufmachen. Ich würde suchen nach Partnern, nach Sponsoren, die Interesse haben, die Partnerschaft für den und den Spielplatz zu übernehmen. Die kriegen eine Plakette hin, unterstützt von. Und ich bin sicher, dass wir Unternehmen finden, die Lust haben, an der Ecke Baden-Baden zu helfen. Ja, so, das wäre der nächste Punkt. Dann das große Thema bezahlbarer Wohnraum. Ja, auch da müssen wir erstens Wohnraum schaffen. Ja, da weiß ich aber, ist die Stadtverwaltung auch schon dran. Aber gleichzeitig muss es tatsächlich bezahlbar. Wir müssen an der Schraube gucken, was man da noch machen kann, weil sonst wird es für die Menschen auch zunehmend unattraktiv. Baden-Baden hat für Familien wenig Wohnraum in einer bestimmten Größe einer Wohnung. Und wenn, dann ist es richtig teuer. Deshalb gehen die Leute auch ins Umland. Aber selbst dort in den Ortschaften hat das Niveau auch massiv angezogen. Und wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen.
Viele Eltern kämpfen ja mit der Vereinbarkeit, Arbeit, Betreuung, Alltag. Und was kann denn die Stadt da ganz konkret tun, um Familien zu entlasten, jetzt jenseits von den reinen Gebühren?
Ich finde, dass im normalen Betrieb das schon richtig gut läuft. Also auch mit Nachmittagsbetreuung, mit Essensbetreuung, Hausaufgaben in den Schulen und so weiter. Also ich finde, da ist insbesondere auch an den weiterführenden Schulen wird da ordentlich was jetzt schon geboten. Wo wir noch nachrüsten können, ist tatsächlich in Ferienzeiten. Auch da gibt's Angebote, zum Beispiel von Tennisclubs, ja. Aber da könnte man gucken, ob man noch weitere Vereine zum Beispiel animieren könnte, jenseits von Fußball und Tennis, für die Eltern, für die Kinder was anzubieten, wo zum einen die Vereine letztendlich profitieren, weil Nachwuchs gegebenenfalls kommt durch diese Testphase, wo Kinder mal schnuppern. Und gleichzeitig wäre das natürlich eine gigantische Entlastung auch für Eltern, die nicht in Urlaub fahren können, dass sie arbeiten gehen können, dass sie, nur weil Ferien sind, jetzt keinen Urlaub nehmen müssen. Und ich glaube, das könnte allen Seiten helfen, da ein Stück weiterzukommen.
Die Vereine, das Herz unserer Stadt, da hast du ja am Anfang direkt schon sehr viel drüber gesprochen und man hat gemerkt, wie sehr du dafür brennst. Ja, im Verein, im Ehrenamt, bei der Feuerwehr, bei den Rettungsdiensten und auch die Jugendabteilung, wo das ja alles weitergegeben wird, die sind ja auch ganz wichtig. Warum, sag doch nochmal ganz explizit, warum ist ja gerade dieser Bereich so wichtig? Warum ist der so nah am Herzen?
Weil es das gesellschaftliche Herzstück ist. Weil hier gerade in unserer Region sehr, sehr viele Leute sich treffen zusammen, weil es weg ist von dieser digitalen Welt, weil es weg ist von dieser Individualisierung. Und deshalb unterstütze ich das auch, das Vereinswesen, das Ehrenamt, sich einzusetzen für die Gesellschaft, damit wir nicht weiter auseinanderbrechen. Das hat jetzt nichts groß mit der Kommunalpolitik in Baden-Baden zu tun. Das ist aber ein Thema, was mich seit Jahren generell beschäftigt, diese massive Individualisierung. Und da sind einfach die Vereine, die Ehrenamtlichen, all das, was getan wird, für die Gesellschaft, in der Stadt, in den Ortschaften extrem wichtig. Und es funktioniert. Wir müssen nur gucken an den Linien, wo es zur Eruption kommt, dass wir die wieder beseitigen.
Du hast ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt. Was hörst du da noch sonst von den Vereinen am häufigsten? Woran scheitert es im Alltag? Ist es eher die Bürokratie, das Geld, die Räume, wie du gesagt hast, oder doch der Nachwuchs?
Naja, das ist sehr unterschiedlich. Es ist schon das Spektrum, was du eben gesagt hast. Die einen leiden darunter, dass es keine Räume gibt, wo man sich treffen kann. Zum Beispiel im Rebland. Der Ortsvorsteher denkt darüber nach, ob im Rathaus nicht so Begegnungsräume geschaffen werden können. Finde ich eine sehr, sehr spannende Idee. Gibt's ja auch in anderen Ortschaften außerhalb des Stadtkreises Baden-Baden auch, dass sich Schachclubs da treffen können und so weiter und so weiter. Also nicht ein Club, ein Raum, sondern Begegnungsräume für alle Vereine und Clubs. Das halte ich für wichtig. Ich glaube, wir müssen auch die Nöte der Vereine und Clubs auch ernst nehmen und gucken, wie wir Lösungen schaffen. Das wird nicht in jedem Falle gehen. Finanzen ist auch da das große Thema. Aber vielleicht gibt's einfach Lösungen, die auf kleinem Weg geschaffen werden können, bis hin zu auch dort eine Zusammenarbeit zwischen der Öffentlichkeit und dem Privatsektor, wo man mal einen Unternehmer anspricht, hast du keine Lust da auszuhelfen, bist Sponsor und so weiter. Und ich denke, das ist so der Weg. Aber wir sollten die Menschen ernst nehmen. Und zwar insbesondere gerade auch in den Ortschaften und Ortsteilen. Ganz ehrlich, mir ist oft entgegengekommen, ein bisschen fühlen wir uns in Baden-Baden wie die Menschen zweiter Klasse. Ich will da dagegen wirken.
Wie schaffst du es eigentlich, dass wieder junge Leute auch Lust bekommen, Teil davon zu sein?
Wir brauchen ein hohes, attraktives Angebot in Baden-Baden, ja. Und wir haben noch nicht mal mehr einen Club oder eine, früher hätte man gesagt, Diskothek, gar nichts mehr. Seit Corona ist hier Schicht im Schacht. Wir haben noch eine Location in der Innenstadt und das Fleur, aber darüber hinaus nichts mehr. Denn wir sind nicht attraktiv. Die jungen Menschen treffen sich in der Lichtenthaler Allee, bringen ihre Getränke mit oder auf dem Aussichtsweg oder an anderen Punkten der Stadt und fahren dann gemeinschaftlich nach Karlsruhe oder nach Bühl, zur Afterwork-Party und so weiter. Wir müssen hier dringend attraktiver werden. Es wäre total schade, wenn nach Ende der Schulzeit junge Leute sagen, und jetzt nix wie weg hier. Das ist schade. Und es reicht uns, wenn wir an Weihnachten nach Hause kommen und treffen uns vorm Bistro und vorm Leos, machen Party und danach bietet es sofort wieder weg, weil diese Stadt, hatten wir eine schöne Jugend, aber es ist strunzlangweilig und wir brauchen ein attraktives Angebot. Auch das ist gesellschaftlich notwendig und dafür will ich mich einsetzen. Und da kenne ich mich aus, da soll mir keiner ein A von U vormachen. Gerade das Thema Eventing, unterhaltsames Eventing, spannendes Eventing, kein billiges Eventing. Da ist sicherlich etwas, wo ich dem Marketing dieser Stadt deutlich helfen kann.
Wir haben in Folge 2 ja schon über Verkehr, Parken und Mobilitätskonzept gesprochen. Ich würde das jetzt gern nochmal anders aufmachen. Und zwar, Mobilität ist ja nicht nur Verkehr, sondern für viele, gerade ältere Menschen, ist es ja Mobilität eine Frage von Selbstständigkeit. Komme ich sicher zum Einkaufen, zum Arzt, zu Freunden? Und für Familien ist es genauso konkret. Wie sicher ist der Schulweg? Wie kommen Kinder zuverlässig zum Sport und auch wieder nach Hause? Was ist denn dein Blick auf Mobilität aus dieser Perspektive? Wie bleibt Baden-Baden eine Stadt, in der man im Alltag gut und sicher unterwegs ist, egal ob mit 12 oder mit 82?
Naja, das Ganze hängt natürlich zusammen mit einem großen Mobilitätskonzept, wo wir drauf gucken müssen. Es hängt aber auch zusammen mit dem Thema öffentlichen Transport, also Busse. Permanent die Tickets zu verteuern und gleichzeitig den Fahrplan auszudünnen, ist auch keine Lösung. Es macht keinen Sinn, wenn nur die Tallinie in einem engen Takt fährt und wir die Ortschaften und die Ortsteile immer mehr abhängen. Das führt auch dazu, da gibt's eine Unruhe in der Stadt. Es ist immer mehr notwendig, mit dem Auto zu fahren und so weiter. Wir müssen da ran und gucken, der ÖPNV macht 7 Millionen Miese im Jahr. Das kann natürlich auf Dauer auch nicht so sein. Aber wir müssen da tatsächlich ran. Das Thema Sicherheit. Ja, viele junge Menschen sagen mir, sie fühlen sich ja auch an Bushaltestellen unsicher, insbesondere natürlich zu Abend- und Nachtstunden. Das ist nur eine gefühlte Unsicherheit. Nur, das ist eine gefühlte Unsicherheit. Aber wenn die Leute sich unwohl fühlen, dann müssen wir hier was tun. Senioren sagen mir, sie fahren gerne mit dem Taxi auch mal zum Arzt. So. Da der Leo nur für Busse geöffnet ist, müssen die mit dem Taxi um die halbe Stadt, um auf der anderen Seite zum Arzt zu kommen und nicht auf direktem Weg. Das kostet richtig viel Geld, ja? Durch einen großen Tunnel oder oben durch den kleinen Tunnel. Auch da muss man mal drüber nachdenken. Man muss mal messen, wie viele Taxis wären das denn am Tag, ob da nicht eine Möglichkeit gibt, einen direkteren Weg zu nehmen. Also das sollte man unbedingt auch angehen. Wir haben zum Beispiel auch anderes Thema Barrierefreiheit in den Ortschaften, in den Ortsverwaltungen. In Hauen-Eberstein gibt es Barrierefreiheit, da ist ein Fahrstuhl gebaut, aber in den anderen Ortsverwaltungen ist eher schwierig, gerade für ältere Menschen. So, es gibt da etliche Punkte, die wir angehen müssen, um vielleicht ein bisschen mehr Komfort zu schaffen, aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass alles funktioniert, nur wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und die Finanzen in Ordnung sind.
Was wäre denn der erste Schritt, den du direkt anpacken würdest?
Ich würde mich auf jeden Fall gerne mit dem Stadtwerkechef zusammensetzen, um tatsächlich nochmal das Thema ÖPNV zu diskutieren. Ich glaube, wir haben einen verdammt guten Stadtwerkechef und er hat Ideen und kommt auch tatsächlich von der Privatwirtschaft. Und um wirklich nochmal drauf zu gucken, gibt es nur die Möglichkeit, Ticketpreise zu erhöhen? Es kann nicht sein, dass das Deutschland-Ticket günstiger ist als eine Monatskarte in Baden-Baden. Also das, vielleicht brauchen wir ein Baden-Baden-Ticket oder eine Baden-Baden-Card. So. Aber da muss einfach mehr passieren. Wir müssen auch nochmal gucken, wie sind die Transportströme. Das andere Thema ist, wie groß müssen denn die Busse sein? Müssen die großen Gelenkbusse und die langen Teile, müssen die wirklich leer durch die Stadt fahren? Brauchen wir kleinere Busse? Ich bin auch davon überzeugt, und jetzt wirklich nicht lachen, in dem Moment, wo autonomes Fahren vielleicht in 5, 6 Jahren im Bereich Bus, Taxen oder wie auch immer möglich ist, dass wir umsteigen sollten. Das ist so. Wir haben in Kalifornien, in der Bay Area, viele, viele Fahrzeuge bereits jetzt schon am Start, wo unfallfrei Menschen transportiert werden. So. Also, das klingt nach Zukunftsmusik. Ich glaube, dass es aber schneller geht, als man denkt, zumindest mal bei Public Transport. In Paris fahren jetzt schon die Metro ohne Schaffner, nur als Beispiel so. Und das sind für mich Punkte, wo ich wirklich sage, zusammensetzen, gucken, ausloten, optimieren.
Thomas, wir haben ja schon über mehr Licht, Atmosphäre und das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt gesprochen. Heute würde ich gerne einen Schritt konkreter werden, nicht nur über das Gefühl sprechen, sondern über das, was im Alltag wirklich passiert. Wenn du Oberbürgermeister wirst, was sind 3 ganz konkrete Maßnahmen, die du in den ersten 100 Tagen anstoßen würdest, damit die Menschen es spüren, es wird verlässlicher, es wird sicherer und auch sauberer?
Du hast die Punkte angesprochen. Mehr Licht, insbesondere tatsächlich in der dunklen Jahreszeit. Wir müssen in den Dialog gehen, auch noch mit der Polizei, um zu gucken, fahren wir das ganze Thema Kontrollen bzw. Streife ein bisschen dichter. Wir wissen alle, dass wir auch im Bereich Einbrüche vor Weihnachten immer wieder heimgesucht werden. Das war zwar vor 14 Monaten wesentlich schlimmer als jetzt vor Weihnachten, aber auch da sind wir Anziehungspunkt für Banden, wo wir auch gucken müssen, wie können wir optimieren, intensivieren, Kontrollen, Straßensperren. Auch die wurden ja vor 14 Monaten mal gemacht und so mit gutem Erfolg. Das ist ein Punkt. Wir sollten drüber nachdenken, auch wenn es noch so umstritten ist, tatsächlich an Hotspots entweder City-Streife zu haben oder Kameras aufzuhängen. Mir geht es nicht darum, Leute zu überwachen, Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Aber wenn es am Bahnhof zum Beispiel oder am Augustaplatz Probleme gibt, über die sich viele Menschen aufregen, dann kriegen wir es vielleicht über dieses Medium auch in den Griff. Ich will nur sagen, viele von uns fahren in die Baden-Badener Tiefgarage. Und die werden Kamera überwacht. Kein Mensch regt sich darüber auf. Wenn die erste Kamera bereits schon an der Schranke aufs Auto blickt und die drin sitzen und dann die Tiefgaragen auch überwacht werden. So. Es ist nicht an einer flächendeckenden Überwachung, ja, sondern tatsächlich die Hotspots. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine gewisse Abschreckung mit sich bringt und dann, dass wir dort auch das entsprechende Ergebnis haben.
Dann gern einmal das Thema Sauberkeit. Volle Mülleimer, wenige Tonnen, Ecken, wo der Müll auch einfach liegen bleibt. Das sind ja oft auch so Dinge, die so ein Stadtgefühl dann kippen lassen. Ne? Was ist denn dein Plan, damit das zuverlässiger läuft? Geht es um mehr Behälter einfach oder häufigeres Leeren? Oder wie würdest du ja das angehen?
Baden-Baden hat ein Image. Und Baden-Baden, sein Image als kleinste Weltstadt, droht auch durch solche Kleinigkeiten kaputt zu gehen. Ja? Andere Städte gelten als die saubersten Städte der Welt, Baden-Baden nicht mehr. Wir brauchen einen höheren Takt. Es gibt aber auch ganz andere Faktoren. Zum Beispiel, es werden zum Beispiel das Thema Rückgabe von alten Klamotten. Die Altcontainer werden abgebaut, weil die Firmen, die sich darum kümmern, nicht mehr finanziert werden. So, und kriegen die Kleider, die sie einsammeln, auch nicht mehr gut verkauft. Und in den Containern sind vergammelte Klamotten etc. pp. Das Sortieren kostet wahnsinnig viel Geld. Deshalb sind die Firmen nicht mehr bereit, fahren zurück, die Container werden abgebaut. Konsequenz, die Klamotten fliegen jetzt an den gleichen Stellen auf dem Boden. Riesenkleiderberge oder landen im grauen Müll etc. pp. Wir müssen an das Thema nochmal dran. Auch die Papierkörbe, die öffentlichen, da türmen sich nebendran alte Windeln. Also die Leute, sorry, aber es wird aber auch einfach alles hingeworfen. Aber wir müssen an das Thema Sauberkeit dran. Das andere Thema, unsere beliebten vollen Hundebeutel. Die Sammelstationen sind abgebaut, in manchen Bereichen jedenfalls. Und was passiert? Genau an den Stellen stapeln sich. Genau. So, die vollen Beutel oder in den Papierkörben in den öffentlichen. Auch da sage ich, Leute, lasst uns rangehen. Lasst uns gucken, ob wir auch da eine Firma finden, die uns unterstützt. Ja, Hundefutterfirma, wie auch immer, die dann sagt, komm, die paar Euro übernehme ich und wir kommen hier wieder in die Sauberkeit. Übrigens ein Thema, was auch zwischen den Ortschaften und der Kernstadt für richtig Ärger sorgt, weil in den Ortschaften wurde zuerst abgebaut, ja, und dann sagen die natürlich zu Recht, was ist in der Lichtenthaler Allee los? Da wird nicht abgebaut. Da kommt es auch zu einer Ungleichheit. Wir müssen da ran. Das sorgt alles nur für schlechte Stimmung.
So, damit sind wir schon bei den Fragen. Uns haben ja einige erreicht und wir greifen jetzt die auf, über die wir noch nicht so im Detail gesprochen haben. Und uns hat eine Frage erreicht von Carina Blum. Die globale Erderwärmung ist nicht aufzuhalten. Welche Maßnahmen wollen Sie als Oberbürgermeister ergreifen, um das Leben der Menschen in Baden-Baden zu schützen?
Begrünung der Innenstadt viel stärker. Das heißt, versiegelte Flächen auch mal wieder aufmachen, Bäume pflanzen oder überhaupt Pflanzen, die klimaveränderungsverträglich sind. Also da müssen wir uns auch wegbewegen von denen, die viele, viele Jahrhunderte hier gewachsen sind und angebaut. Das ist das A und O, dass wir Begrünung haben, dass das Stadtklima sich dadurch verändert, die Stadt nicht so sehr aufheizt. Der zweite Punkt, und da waren wir auch schon mal, ich bin der Meinung, gerade vor dem Hintergrund der Klimaveränderung brauchen wir unsere Freibäder. Ich habe es selbst erlebt, an Hitzetagen, wie viele Menschen in den Freibädern waren, weil es die einzig mögliche Abkühlung war für Menschen, die auch in Wohnblocks zum Beispiel leben. Das war nicht mehr erträglich und deshalb trete ich dafür ein, dass die Freibäder offen bleiben.
Wunderbar. Und dann haben wir noch eine Frage von Ralf Schmauder. Er hat uns via Facebook geschrieben, wie kann die Stadt genossenschaftliches Bauen fördern, Thomas?
Hier passiert schon sehr viel in Baden-Baden. Erschließung neuer Wohngebiete, bei allen Problemen, die wir haben, jetzt auch im Moment mit der Kreditfähigkeit. Aber da gibt es Wege, auch da hätte ich Ideen. Und das Zweite ist, wir müssen flexibler werden beim Ausbau bestehender Wohneinheiten, zum Beispiel noch eine Etage draufzusetzen, um da auch da neuen Wohnraum zu schaffen. Die meisten Gebäude können das rein statisch und da sollten wir Gas geben. Wir sollten auch da die Genehmigungen zügig durchziehen und erleichtern, die ganzen Genehmigungsprozesse für die Leute, dass da an der Ecke mehr passieren kann und zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann, wenn es geht. Günstigerer Wohnraum.
Sehr schön. Danke, Thomas, für die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank, dass Sie uns die Fragen geschickt haben. Thomas, das war die vierte und letzte Folge von Lust auf Zukunft. Wir haben über ganz unterschiedliche Themen gesprochen, von der Innenstadt über Finanzen bis zu dem, was im Alltag wirklich zählt. Wenn du auf diese vier Gespräche zurückblickst, was nimmst du selbst daraus mit?
Dass sich die Leute in großem Maß für die Zukunft von Baden-Baden ihre Probleme interessieren, dass sie Sorgen haben und dass sie jemand möchten, der diese Probleme löst. Das Ganze ist mit sehr viel Vertrauen, mit sehr viel Nähe verbunden. Ich würde das gerne tun. Ich bin von hier. Ich lebe seit 28 Jahren in dieser Stadt. Ich habe in den 80ern schon mal hier gelebt, in Oberbeuern und in Ebersteinburg. Ich kenne wirklich alle Facetten, auch die Veränderungen, die die ganze Zeit mit sich brachten. Und ja, und was den Podcast betrifft, will ich nur sagen, sollte ich Oberbürgermeister dieser Stadt werden, hätte ich große Lust, im Sinne der Transparenz, im Sinne der Kommunikation, einen Podcast weiterzuführen und tatsächlich die Woche im Rathaus zu machen und da tatsächlich zusammen auch mit einer App und allen Möglichkeiten eine große Transparenz, große Kommunikationsoffensive für die Bürgerinnen und Bürger von Baden-Baden hier aktiv zu werden und neues Vertrauen ins Rathaus und die Verwaltung auch aufzubauen, in einem hohen Maße kommunikativ.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Thomas. Gute Nachrichten, finde ich. Und ich kann das auch ganz persönlich sagen, wenn man so ein Format über mehrere Wochen begleitet, bleibt man natürlich nicht unberührt. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, auch weil wir nicht nur bei Überschriften stehen geblieben sind, sondern wirklich die Themen greifbar gemacht haben. Und ich glaube, damit kann man jetzt sehr gut verstehen, wofür du stehst und was du vorhast. Und Sie haben natürlich weiterhin die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Wenn noch etwas offen geblieben ist oder Sie ein Thema vertiefen möchten, schreiben Sie Thomas Jung gerne direkt per WhatsApp, Instagram oder LinkedIn. Die Infos dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis, am 8. März ist Oberbürgermeisterwahl in Baden-Baden. Machen Sie sich ein Bild und gehen Sie wählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit und
Jessica,
deine Offenheit.
Vielen, vielen Dank dir und ich würde mich freuen auf eine Fortsetzung.
Das machen wir sehr gerne.